Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Politik trifft Logistik, ein Podcast der DVZ.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum nächsten DVZ-Podcast Politik trifft Logistik. Ich habe heute Uta Maria Pfeiffer, Abteilungsleiterin Mobilität und Logistik im Industrieverband BDI zu Gast. Heute möchte ich über Investitionen, über Infrastruktur und über die Wünsche der Verlader sprechen. Es geht nicht nur um die Verlagerung von der Straße auf die Schiene, wie so oft, sondern grundlegend um ein funktionierendes Verkehrssystem. Hallo, liebe Uta, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, Susanne, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Gerne. Du bist jetzt ja auch schon ein bisschen länger dabei. Ich kann mir vorstellen, dass die Schnittstelle zwischen Industrie und dem Verkehrssektor besonders spannend ist. Eins geht ohne das andere nicht, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Beide Sektoren sind eng miteinander verknüpft. Auf der einen Seite ist die Industrie natürlich sehr angewiesen auf den Verkehrssektor, um Rohstoffe zu beziehen oder ihre Produkte auch zu den Märkten oder zu den Endverbrauchern zu transportieren. Also ohne eine effiziente und zuverlässige Verkehrsinfrastruktur bzw. Verkehr kann die Industrie nicht funktionieren. Und umgekehrt ist der Verkehrssektor natürlich auch auf die Industrie angewiesen, weil wir die Fahrzeuge, die Infrastrukturen und Technologien bereitstellen. Und ohne die Industrie könnte der Verkehrssektor nicht existieren. Also ja, eins geht ohne das andere nicht. Es sind quasi zwei Seiten einer Medaille.
In der vergangenen Woche hatte der BDI zum Tag der Industrie eingeladen. Bundeskanzler Olaf Scholz war da, Vizekanzler Robert Habeck, der Finanzminister Christian Lindner und natürlich viele CEOs. Wie hast du denn die Stimmung an den beiden Tagen erlebt?
Der Tag der Industrie ist ja auch immer ein BDI-Familienfest und so ist die Stimmung per se immer schon ganz gut. Und ehrlich gesagt, viele Leute habe ich zum ersten Mal live getroffen, die ich sonst nur aus irgendwelchen Videokacheln kenne. Also es war schon mal sehr schön. Und die Stimmung bei den Wirtschaftsvertretern war etwas divers, aber ich fand in der Tendenz erstaunlich positiv. Und insbesondere haben mich die Vertreterinnen und Vertreter kleiner und mittelständischer Unternehmen beeindruckt. Die vertreiben ja weltweit ihre Produkte, aber haben häufig nur in Deutschland oder in Europa ihre Produktionsstätten. Und die haben von ihren Herausforderungen berichtet, wie sie zum einen mit den hohen Energiepreisen bzw. mit den Bürokratielasten umgehen und gleichzeitig aber auch die Hoffnung irgendwo bei ihren Mitarbeitenden aufrechterhalten müssen. Das ist häufig ein Spagat. Und insbesondere die Familienunternehmen sind ja schon über viele Jahrzehnte hier in Deutschland. Und das finde ich beeindruckend, dass das Statement auch sehr häufig kommt, dass sie auch tatsächlich hier bleiben wollen.
Eine Frage dazu. Hast du denn das Gefühl, da gibt's jemanden, der abwandern will oder dass irgendwie viele auch genervt sind von der hiesigen Situation?
Also genervt sind sie auf alle Fälle. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die hohen Energiepreise, Bürokratie, den wir ja hier alle bewältigen müssen, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass es in Deutschland nicht ausgesetzt wird. Und viele der großen Unternehmen haben uns ganz eindeutig auch gesagt, dass sie die Gewinne nicht mehr hier in Deutschland machen. Sie sind zwar noch hier, die Produktion ist noch hier, aber ihre Gewinne und die Erträge, die holen sie aus dem Ausland. Und das ist schon eine erschreckende Botschaft, die wir aber auch den Politikern dort setzen konnten.
Okay, also du hattest schon das Gefühl, die haben auch zugehört.
Naja, klar. Also es war ja sehr viel Prominenz auch dort und sie haben ja auch mit uns diskutiert und ich kann ja nur sagen, sie werden gut daran beraten, dass sie auf uns, auf die Industrie hören.
Der BDI hatte ja vor ein paar Wochen also einen sehr großen Aufschlag gemacht, nämlich vor einer immensen Investitionslücke bei der Infrastruktur gewarnt. In einer doch bemerkenswerten Studie, also zwischen 2025 und 2030 müsste der Staat rund 400 Milliarden Euro mehr investieren als bisher geplant. Allein die Verkehrsinfrastruktur bräuchte nochmal zusätzlich 158 Milliarden. Das sind ja echt gigantische Summen. Was war denn bei der Studie die zentrale Botschaft dann an die Politik oder auch an die gesamte Wirtschaft?
Ja, wir haben erstmal einen sehr, sehr hohen staatlichen Finanzierungsbedarf festgestellt. Es ging uns darum, nochmal aufzuweisen, wie jetzt, was Inhalt sein könnte auch der jetzigen Diskussion um den Bundeshaushalt. Und dieser Finanzierungsbedarf, den haben wir dreigeteilt. Wir haben einmal geschaut, was ergibt sich eigentlich aus einem Investitionsstau, den wir ja hier im Verkehrssektor seit Jahren schon beklagen, also bei der Infrastruktur. Wir haben allerdings auch die Bildungsinfrastruktur zum Beispiel mit betrachtet. Das ist der eine Block. Dann haben wir gleichzeitig aber auch die Anschubsfinanzierung für die Klimatransformation, die wir ja dringend brauchen, mit berücksichtigt. Also die Zukunftsinvestitionen. Und gleichzeitig, ich glaube, das hat uns auch so die Corona-Krise gelehrt, dass wir, oder nicht nur die Corona-Krise, sondern auch die Energiekrise, dass wir unbedingt unsere Unabhängigkeit aufbauen müssen bei gewissen Rohstoffen oder auch bei Industrieprodukten. Und die zentrale Botschaft, nach der du gefragt hast, das sind unsere Vorschläge für den Lösungsweg. Weil das eine ist ja die Bilanz und das andere ist das, wie es jetzt dazu weitergeht. Und dazu empfehle ich allen Journalistinnen und Journalisten, aber auch Herrn Lindner, unser Papier noch mal ganz genau zu lesen. Weil bevor über ein Sondervermögen nachgedacht werden sollte, gibt es andere Hausaufgaben für die Politik. Und leider stand in den Schlagzeilen ja immer, BDI fordert Sondervermögen. Ja, aber davor gibt es viel, viel Dinge zu tun, die die Politik als erstes tun sollte. Nämlich, wir sind davon überzeugt, wenn wir wachstumsstärkende Strukturreformen haben, dann gibt es auch mehr Gelder in die Kasse, dann floriert die Wirtschaft wieder. Und dann können wir uns auch die anderen Dinge alle leisten. Dann eine Konsolidierung des Haushalts und vor allem eine Priorisierung der Ausgaben. Und das sind alles unsere Voraussetzungen, bevor wir über Lösungen wie die Schaffung von Sondervermögen entscheiden oder bevor darüber überhaupt entschieden werden kann. Und wir halten es für sinnvoll, dass der Priorisierungsdruck im Rahmen der Schuldenbremse, der ja besteht, dass der auch bestehen bleiben soll und dass sich die Politik diesen Fragen stellen muss. Und der Vorteil von Sondervermögen, um das auch nochmal klar zu sagen, diese sind ja klar zeitlich und inhaltlich definiert und konditioniert. Das betrifft auch die Tilgung. Und damit lässt sich besser als mit einer Lockerung der Schuldenbremse sicherstellen, dass die aufgenommenen Gelder tatsächlich auch dann in Zukunftsinvestitionen fließen.
Eine Frage noch, bevor wir noch mal ganz genau auf die Strukturreformen, Konsolidierung des Haushaltes und die Priorisierung kommen. Warum kam die Studie gerade jetzt?
Naja, spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts herrscht natürlich eine massive Unsicherheit. Wir wussten einfach nicht, wie diese gravierenden Investitionsdefizite, die wir ja schon seit langem kennen, wie die aufgeholt werden sollte. Es fehlte also wieder Planungssicherheit und Zukunftsaufgaben wurden wieder verschoben. Und diese Unsicherheit um öffentliche Investitionen hemmt natürlich auch wieder privatwirtschaftliche Investitionen. Und die politische Diskussion, die tritt doch seit Monaten auf der Stelle. Und wir befinden uns bald, oder eigentlich befinden wir uns ja schon im Wahlkampf, und wir befürchten einfach, dass es dann noch undifferenzierter einfach werden kann. Das heißt, wir wollten eine umfassende Faktenbasis schaffen, also die etwas Klarheit in diese Diskussion auch bringt und damit eine konstruktive Debatte über den Lösungsweg anzuschieben.
Das Wort Strukturreform oder auch Bürokratieabbau, das sind ja einfach immer Riesenbegriffe, wo man so denkt, okay, wäre ja toll, wenn man das jetzt macht, steht ja auch im Koalitionsvertrag, stand ja, glaube ich, auch schon bei der Regierung vorher im Koalitionsvertrag. Aber wie kann man diese Reform denn griffig bekommen, dass es wirklich passiert? Weil das ist ja das, worauf alle warten.
Naja, wir brauchen halt keine kleinen Reformchen, wie man das zum Beispiel beim Thema Bürokratieabbau ja von einem Gesetz zum anderen sehen kann, sondern es braucht natürlich auch Mut. Und da muss man auch mal mehr Mut haben, den Unternehmen wieder ihre Unternehmenspflichten auch selbstständig zu überlassen. Weil diese kleinen Regulierungen bis ins Kleinste, wie wir das ja auch sehen bei dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ist ja nicht zielführend. Und du kannst dir ja vorstellen, dass ein Unternehmer, der hat ja eine Verpflichtung, der möchte sein Unternehmen oder hat ja immer ein Interesse darauf an, sein Unternehmen fortzuführen. Und da liegt auch schon eine gewisse Verantwortung, die man ihnen auch zumuten kann. Und deshalb muss man nicht bis ins Kleinste andauernd alles regulieren, sondern könnte als Politiker einfach mal mutiger sein. Das setzt aber voraus, dass das Vertrauen in die deutsche Wirtschaft endlich mal wieder gestärkt wird.
Also die Unionsfraktion versucht ja gerade, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz rückgängig zu machen mit einem Antrag. Das ist jetzt sogar jetzt diese Woche auch wieder im Bundestag. Gibt dir das ein wenig Hoffnung?
Ja, das gibt uns schon Hoffnung. Außerdem hat der Vizekanzler ja beim Mittelstandstag dieses Gleiche auch versprochen. Also wir sind guter Dinge, dass es jetzt endlich auch passiert. Das könnten Sie einfach mal beschließen.
Wenn Brücken gesperrt werden müssen, um nochmal auf die Infrastruktur zu kommen, und Logistiker teilweise lange Umwege fahren, wer trägt dann die Kosten?
Es ist ja meistens so, dass wenn mehr für die Transporte aufgewendet werden, dass es dann in einem B2B-Verhältnis darüber verhandelt werden muss. Das gilt auch für die Mauterhöhung oder für sonstige Kosten, Energiekosten. Das Thema Dieselkosten hatten wir ja auch schon vor einiger Zeit. Dort gibt es halt entsprechende Formulierungen in den Verträgen, sodass es immer von Verlader zu Logistiker oder Transportunternehmen eben eine Regelung gefunden werden muss. Das ist ein B2B-Geschäft. Also auch dort sollte sich die Politik tatsächlich raushalten.
Wir machen hier einmal eine ganz kurze Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Und da sind wir wieder. Was müsste deiner Meinung nach denn geschehen, damit sich der Investitionsstau auflöst? Also schafft der Bund das überhaupt allein oder die Kommunen? Ich meine, die müssen ja auch viel investieren oder die Länder.
Wie ich das vorhin schon gesagt habe, es geht einmal natürlich um diese Auflösung des Investitionsstaus. Da habe ich vorhin die Kriterien genannt, die Politik jetzt als Hausaufgabe erledigen muss, bis hin zu überlegen, wenn es gar nicht anders geht, tatsächlich auch über Sondervermögen nachzudenken. Aber das ist für mich nur der eine Aspekt, den wir jetzt betrachten müssen. Viel wichtiger ist mir noch, dass wir uns Gedanken machen, wie die künftige Entwicklung von Infrastrukturen und der Instandhaltung, also der Erhalt der Infrastruktur, tatsächlich abgewickelt werden kann. Da brauchen wir ja, auch das ist ja nichts Neues, wir brauchen eine verbindliche, langfristige Finanzierungsperspektive. Das heißt also, wir brauchen überjährige, vor allen Dingen auch zugriffsfeste Finanzierungsvereinbarungen, damit wir nicht jedes Jahr wieder darüber diskutieren müssen, wie jetzt ja auch schon wieder, wie viel Gelder eigentlich zur Verfügung stellen. Und das Ganze muss gekoppelt werden natürlich mit einem entsprechenden Plan, damit man auch weiß, so die nächsten 5 Jahre soll das und das jetzt getan werden. Ich finde, ein guter Vorschlag ist ja in der Planung bei der InfraGo, also für den Verkehrsträger Schiene, da soll einen Infraplan geben, der für 5 Jahre dann auch mal spezifiziert, was getan werden soll. Und dieser Infraplan darf natürlich nicht nur ein Plan bleiben, sondern der muss finanziell hinterlegt werden. Und die Idee wäre ja, dass man das rollierend macht, dass man dann eigentlich für 5 Jahre das tatsächlich auch verbindlich festschreibt, dass diese Vorhaben auch tatsächlich ausfinanziert sind und dass man dann immer nur über das nächste Jahr diskutiert, also das, was dann das quasi das 6. Jahr. Und man muss natürlich auch immer schauen, was haben wir für externe Einflüsse, zum Beispiel jetzt mit so einer Energiekrise, das konnte keiner vorhersehen. Das heißt, da muss man natürlich auch immer schon mal drauf gucken oder auch das Thema Baukostensteigerung. Das muss man natürlich auch unterjährig dann nochmal betrachten. Aber wir brauchen endlich Planungssicherheit für alle.
Aber dieses Thema Baukostensteigerung, das ist doch auch schon seit Jahren eine Diskussion. Man darf es offenbar nicht in den Haushalt einstellen und trotzdem. Und deswegen geht es eben auch bei diesem Thema Finanzierung nicht voran. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass die Politik unglaublich vorsichtig ist, eben wegen dieses Urteil zum Klima- und Transformationsfonds des Bundesverfassungsgerichts, dass eigentlich keiner sich in irgendeiner Weise traut, sich zu bewegen. Und dass man eben ganz viele Dinge nicht diskutieren kann.
Aber Angst war ja noch nie ein guter Ratgeber. Ja. Und ehrlich gesagt, ich erwarte schon von einer Bundesregierung, dass sie ihre eigenen Gesetze und Vorschriften kennen. Und das war ja auch das Problem, dass sie sich einfach nicht dran gehalten haben. Es war ja nicht das Problem, dass kein Geld, also das Geld war nicht das Problem, sondern dass sie es einfach nicht geschickt und verfassungskonform geregelt haben. Das heißt also, diese Angst, die jetzt da beschrieben wird, oder dass man jetzt sagt, ja, wir können viele Dinge nicht mehr machen, auch das Thema Sondervermögen ist ja irgendwo aufgrund dessen verbrannt. Das sehen wir nicht so. Man muss sich halt mit den Fiskalregeln beschäftigen. Man muss sich mit der Verfassung beschäftigen und dann schauen, dass man eine gute Lösung findet. Wir verlangen ja schließlich keine Zaubertricks von der Politik.
Ja. Und wie sieht es aus mit ÖPP, also Projekte in öffentlich-privater Partnerschaft, dass man immer noch mal mehr privates Kapital in die Investitionen für die Infrastruktur hereinholt?
Auf jeden Fall ist das auch eine Möglichkeit, über die man intensiv nachdenken sollte. Allerdings muss man natürlich auch mal feststellen, dass die Unternehmen, die privates Kapital einsetzen, dass sie natürlich auch irgendwo eine Rendite erwarten. Und das muss man sich gut anschauen. Und wenn der Staat diese Kosten nicht aufbringen kann, dann ist das gewiss eine gute Idee.
Aber Rendite ist ja sozusagen, am Anfang ist es zwar ein bisschen teurer, zumindest das, was ich weiß von ÖPP, aber hinterher ist es dann günstiger, weil zum Beispiel auch schneller gebaut wird und die Projekte schneller vom Tisch gehen. Aber das ist ja so ein Streitpunkt mit ÖPP, der auch schon über Jahre anhält. Und welche Chance siehst du denn überhaupt jetzt in der derzeitigen politischen Gemengelage, dass sowas nochmal wieder neu aufgesetzt wird?
Naja, es muss neu aufgesetzt werden, weil es eine Möglichkeit darstellt, um Kapital und um Gelder zu akquirieren. Und ich denke, dass es nicht an der Zeit ist, etwas auszuschließen, sondern dass alle Möglichkeiten, die wir haben, wirklich gezogen werden müssen.
Mhm. Im Moment ist das mit den Finanzen ja relativ schwierig im Bund. Die Regierung oder die Ampelkoalition diskutiert schon ewig über den Bundeshaushalt 2025. Ein Kabinettstermin war anberaumt jetzt am 3. Juli. Jetzt ist das nochmal um 2 Wochen verschoben worden. Wie bewertest du das?
Naja, es führt ja jetzt nicht wirklich dazu, dass wir hier Planungssicherheit bekommen. Und es zeigt ja auch nochmal diese, Uneinigkeit, um es mal positiv, etwas positiver auszudrücken, unserer Koalitionspartner. Und sie müssen sich jetzt wirklich zusammenraufen und eine gute Lösung finden. Und wenn es dann 2 Wochen später dauert und sie wirklich mit einer sehr guten Lösung kommen, dann sei es drum, aber dann muss es auch wirklich Planungssicherheit geben, damit es vorangeht. Weil wir diesen Stillstand, den wir auch in den letzten Monaten und manchmal auch schon Jahren hier hatten in Deutschland, den können wir uns einfach nicht mehr leisten.
Wenn es um Prioritäten bei den Ausgaben geht, ich meine, ihr hattet das ja aufgelistet, sozusagen der Finanzierungsbedarf, Schiene, Straße, Wasserstraße zum Beispiel, also Schiene irgendwie 63 Milliarden, das war jetzt in der Studie, Wasserstraße 13,6, was ich ja relativ viel finde, und die Straße 7,8. Hättest du jetzt eine Empfehlung an die Politik, wo man sagt, okay, da könnt ihr streichen und da müsstet ihr auf jeden Fall noch mal mehr hinein investieren?
Also wenn du mich jetzt natürlich fragst als Mobilitätsexperte, würde ich sagen, auf jeden Fall in die Investitionen. Und letztens habe ich von einem Wissenschaftler gehört, der zwei sehr schöne Begriffe geprägt hat. Der hat nämlich gesagt, wir müssen natürlich Prioritäten setzen und vielleicht müssten wir eher auf einen vorsorgenden Investitionsstaat als auf einen nachsorgenden Sozialstaat unser System ausrichten. Ich finde, da die Tendenz macht das schon sehr klar. Und bezüglich der Verkehrsinfrastruktur müssen wir mindestens den Bedarf abdecken, den wir für den Erhalt brauchen. Weil das hat ja genau dazu geführt, dass wir jetzt diese maroden Verkehrssysteme tatsächlich auch haben. Und ich hoffe wirklich inständig und sehr, dass das die Haushälter mittlerweile verstanden haben und dass sie entsprechend priorisieren.
Okay, und das heißt aber, würdest du jetzt sagen, bei dir ist du hast eine Priorität, welcher Verkehrsträger? Also sollte man wirklich so viel in die Schiene investieren? Ist das ein Muss oder muss man eigentlich flächendeckend überall nachholend investieren, auch Wasserstraße, Straße?
Ja, natürlich muss man überall nachholen. Und ich finde immer dieses gegeneinander ausspielende Verkehrsträger, finde ich immer nicht so gut. Wir brauchen, also als Industrievertreter brauchen wir alle Verkehrsträger. Wir sind auf alle angewiesen und alle müssen fit gemacht werden. Und dass bei allen Verkehrsträgern in den letzten Jahren eben der Erhalt nicht sichergestellt worden ist, das muss jetzt aufgeholt werden. Und deshalb muss sich die Bundesregierung etwas überlegen. Herr Lindner hat auf dem TDI gesagt, er kann das alles aus dem Bundeshaushalt erledigen, dann soll er das jetzt auch beweisen.
Okay, sehen wir ja, was dann in 2 Wochen dabei herauskommt. Du sagtest gerade Ausspielen der Verkehrsträger. Ich erlebe das oft so, dass je nachdem, mit wem ich gerade spreche, ist der Verkehrsträger immer der wichtigste. Also die Wasserstraßen.
Und das finde ich genauso.
Ja, genau. Nur ich gucke ja so ein bisschen von oben drauf und finde eigentlich alle Verkehrsträger sind wichtig. Also wie erlebst du denn so die Debatte? Also du sprichst ja nun immer mit verschiedenen Leuten und musst dann sagen, ey, guck mal, wir brauchen die Straße, wir brauchen die Schiene.
Ja. Also wir haben ja das gemeinsam, dass wir beide übergreifend über alle Verkehrsträger schauen. Und in der Tat ist es so, je nachdem, es gibt ja viele Zirkel, die dann unter sich sind. Und jedes Mal bin ich diejenige, die sich unbeliebt macht und sagt, wir brauchen auch den Verkehrsträger XY. Also immer je nachdem, bei welchem Verkehrsträger ich sitze, sage ich das und werbe auch dafür. Und ich glaube, wir müssen alle nach vorne bringen. Und insbesondere, du hattest vorhin ja auch erwähnt, dass wir die Wasserstraßen mit aufgenommen haben. Das ist ja ein Verkehrsträger, der in der Vergangenheit am meisten vergessen wurde. Und deshalb war uns das auch so wichtig, dass das bei uns im Papier aufgezeigt wird, dass dort auch ein immenser Nachholbedarf ist, zumal auch die Industrie auch auf die Wasserstraßen angewiesen ist.
Mhm. Ich möchte noch einmal auf die Maut zu sprechen kommen. Also die Logistikbranche beschwert sich ja sehr über die hohen Kosten, die entstanden sind seit Anfang Dezember 2023. Wie sieht denn der BDI den drastischen Anstieg?
Ja, also zunächst möchte ich einmal sagen, als BDI haben wir mit unseren Klimapfade-Studien immer schon auch gesagt, dass wir die Einführung, also die Einführung der CO2-Komponente bei der Maut immer begrüßt haben. Das war ein wichtiges Instrument bei den Klimapfade-Studien. Warum? Weil sie eben einen Anreiz bietet, auf E-LKWs umzusteigen. Wir hatten aber empfohlen, mit dem niedrigen CO2-Preis einzusteigen und diesen CO2-Preis dann zu koppeln mit der Verfügbarkeit auch der E-LKWs.
Also niedrig meinst du es dann das, was im Klimaschutzgesetz mit diesem Pfad von 25 Euro pro Tonne CO2 hoch bis 60, 65 Euro?
Ich glaube, das sind die Zahlen von dem Emissionshandel. Das ist also die BEHG, die Zahlen, die du gerade machtest. Beim CO2, bei der CO2-Komponente der Maut waren hinterlegt von 100 bis 200 Euro.
Ach so, okay. Ne?
Und wir hatten gesagt, okay, und 100 Euro war der Mindestmaß, der von Europa festgelegt worden war. Aber was ist passiert? Die Politik brauchte Geld. Das haben sie uns auch unumwunden gesagt. Und da sie natürlich keine unpopulären Steuererhöhungen wollten, hat sie einfach durch die Hintertür die Maut mit dem höchstmöglichen Betrag gestartet. Und das war natürlich eine ziemlich harte Peitsche für die Logistikbranche. Zumal dann ja Zuckerbrot und Peitsche, das Zuckerbrot, nämlich die Fahrzeugförderung beziehungsweise auch die Förderung der Ladeinfrastruktur gestrichen worden ist. Und dass dann die Logistikbranche zu Recht sich massiv beschwert, darüber darf sich nun die Politik wirklich nicht wundern. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch einmal darauf hinweisen, dass die Mautkosten ja nicht die Logistiker bezahlen, sondern die Wirtschaft, dass es an die Wirtschaft weitergegeben wird. Und dass diese Kosten dann natürlich auch auf die Preise der Produkte umgelegt wird. Das heißt also, letztendlich landen die Mautkosten also bei uns allen. Und wenn wir das mal ganz grob und pauschal rechnen, wir haben ungefähr 7 Milliarden Euro mehr Kosten durch die Maut. Wir haben 85 Millionen Einwohner in Deutschland. Das ergibt ungefähr 82 Euro versteckte Steuererhöhung pro Person und Jahr.
Okay, das ist ja gar nicht mal so wenig. Und das aufgrund der Maut.
Richtig. Allein der Maut. Also Entschuldigung, nur der Erhöhung, nur der Mauterhöhung. Mhm.
Und die Verlader zahlen da sozusagen nichts mehr. Sie sind ja sozusagen diejenigen, die das beauftragen.
Also Und normalerweise ist das genauso wie Energiekosten. Die Mautkosten werden auch weitergegeben. Ich weiß, dass jetzt die Logistikbranche gerade aufschreit, wenn sie diesen Podcast hören, weil sie sagen, ja, das ist nicht immer überall so. Naja, aber auch das ist ein Instrument, mit dem man sich unterhalten muss, von Verlader zu Logistiker, wie man damit umgeht. Und das ist immer ein B2B-Geschäft. Mhm. Und manchmal nutzen Verlader auch dieses Instrument, auch andere Instrumente, um auch die Effizienz im System etwas zu steigern.
Die Maut wurde ja unter anderem auch eingeführt, um sozusagen einen Anreiz zu setzen, um zu verlagern von der Straße auf die Schiene. Es wird ja mal gesagt, die Schiene ist notwendig für den Klimaschutz. Es ist auch eines der Buzzwörter im Verkehrssektor. Und wie ist die Stimmung derzeit in der Industrie? Ist sie denn willig, umzusteigen?
Also du meinst umzusteigen auf die
von der Straße auf die Schiene.
Ja, also zunächst einmal, es wird ja immer noch gesagt, wenn es um Klimaschutz geht, brauchen wir die Verlagerung. Ich glaube, dass wir so langsam mal unser Wording dort ändern müssen, denn die Straße holt ja auf. Noch sehen wir nicht so viele E-LKWs, aber das wird ja kommen. Das heißt also, das Thema Klimaschutz, also CO2, wird ja gar nicht mehr dann das entscheidende Instrument sein, sondern das Thema Energieeffizienz. Und ich glaube, dass wir langsam unseren Sprachgebrauch dahingehend ändern müssen. Und na klar, es ist so, dass die Energieeffizienz bei der Schiene und auch beim Binnenschiff höher ist als bei der Straße. Das wird auch so bleiben. Da kann die Straße nicht aufholen. Ganz einfach, ich bin ja Maschinenbauingenieurin, Radschienesystem, ich komme ja auch aus dem Schienenverkehr, Radschienesystem ist einfach von der Reibung her unschlagbar. Also das Thema Energieeffizienz ist das wichtige Thema. Und ich kann noch mal wiederholen, für uns, für die Verlader, sind alle Verkehrsträger wichtig. Wir sind auf alle Verkehrsträger angewiesen. Und welchen Verkehrsträger ein Unternehmen wählt, das ist ja von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Wichtig ist natürlich für alle die Zuverlässigkeit. Und da sind wir dann immer wieder beim Thema Infrastruktur. Denn wenn wir uns anschauen bei der Bahn, ist es genau das Problem, dass die Zuverlässigkeit der Bahn scheitert an der eben kaputt gesparten Infrastruktur. Das heißt, die Nachfrage und der Drang zur Verlagerung, ich wollte eigentlich sagen ist, aber mittlerweile muss ich leider sagen, war deutlich höher als das zur Verfügung stehende Angebot. Und es ist leider so, dass aufgrund der nicht so guten Performance der Bahn einige Unternehmen tatsächlich wieder zurückverlagern. Die hatten sich, weil die Unternehmen haben ja selber auch sich Ziele gesetzt und wollten dann natürlich auch auf die Bahn verlagern. Und das Angebot steht nicht zur Verfügung. Wir setzen daher wirklich große Hoffnung auf die Generalsanierung der Schiene, die ja jetzt bald nach der EM beginnt. Genau. Und wir sind allerdings immer noch verhalten optimistisch bezüglich der Umsetzung. Und was die Unternehmen aber auch hier brauchen, ist Planungssicherheit, auch in finanzieller und in betrieblicher Hinsicht. Und gerade im Thema Generalsanierung haben wir ja auch das Thema Baunebenkosten. Wir haben jetzt eine Lösung für die Schienenersatzverkehre, für den SPNV. Da wurden die Kosten übernommen vom Bund. Und teilweise. Aber es gibt diese Kosten ja auch für die Schienengüterverkehrsunternehmen. Das heißt Baunebenkosten. Ja, sie müssen Umwege fahren, sie müssen mit anderen Loks fahren, sie haben weitere Wege, höheren Energieaufwand und das Ganze führt natürlich auch zu höheren Kosten, die natürlich auch wieder die Verlader wahrscheinlich tragen werden. Das gleiche Thema haben wir ja, also wir reden ja immer auch von Planung.
Ist das sicher, dass sie das machen?
Naja, ich meine, wer soll es denn sonst bezahlen? Also da sprichst du natürlich auch einen guten Punkt an. Sie werden es bis zu einem gewissen Punkt tragen. Mhm. Und dann passiert genau das, was alle befürchten, dass dann sich ein Logistiker sagt, hey, ich muss jetzt meine Transporte zuverlässig und natürlich auch, das will ich ja nicht verhehlen, auch Kosten, also Effizienz spielt eine große Rolle, abwickeln. Und wenn er das nicht mehr gewährleisten kann, der Logistiker, der bei uns bei den Verladern sitzt, dann wird es eine Rückverlagerung geben. Und jeder Vertriebsmensch weiß, dass wenn etwas erstmal zurückverlagert ist, dass es dann sehr schwer sein wird, das wieder zurückzuholen auf die Schiene. Ich bin ja ein optimistischer Mensch. Ich hoffe, dass das funktioniert. Allerdings müssen wir auch sagen, dann haben wir eventuell die Hochleistungskorridore wunderbar saniert, aber die ganzen Zuläufe oder auch die KV-Terminals und sonstige Dinge sind vielleicht nicht mit betrachtet. Das heißt, wir müssen natürlich immer das Gesamtsystem anschauen und da ist noch viel, viel zu tun. Also deshalb immer zu sagen, hey, ihr müsst mehr und so. Wir werden schon, also die Verlader sind schon bereit, aber das System muss natürlich auch entsprechend performen.
Das heißt, das wird die Logistiker freuen, wenn sie wissen, okay, die Verlader stehen an ihrer Seite und da werden zumindest ein Teil der Kosten werden einfach dann mitfinanziert, wenn es um die Umleiterstrecken geht.
Sie haben ja keine andere Chance.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Was erwartest du, beziehungsweise was erwartet die Industrie eigentlich noch bis zum Ende der Legislaturperiode von der Ampelregierung?
Wie viel Zeit haben wir noch?
Wann fängt der Wahlkampf an?
Nein, ich meine, wie viel Zeit wir über diesen Podcast noch haben. Ich könnte jetzt wahrscheinlich doch genauso lange hier erzählen, was die Industrie noch für Erwartungen hat. Aber wir verlangen ja auch von der Politikpriorisierung, also beschränke ich mich mal auf die wesentlichen Erwartungen zum Thema Verkehr. Ich glaube, das Thema Finanzierung haben wir jetzt ja schon wirklich sehr, sehr ausgeprägt in diesem Podcast behandelt. Wir fordern die Politik dazu auf, dass sie noch in dieser Legislaturperiode die Debatte über den Finanzierungsbedarf, aber auch für die langfristigen Lösungsmöglichkeiten, dass wir das zusammenführen. Da brauchen wir schnell Klarheit, damit eben auch Investitions- und Planungssicherheit entsteht. Ich kann es gar nicht häufig genug wiederholen. Und zwar für Planer, für Investoren, für die Bauwirtschaft, aber auch natürlich für uns als Wirtschaft. Und die zweite wichtige Priorisierung, die wir sehen, dreht sich um das Thema Klimatransformation. Ich kann auch nur noch mal betonen, die Industrie steht zu einem klimaneutralen Industriestandort. Das muss die Leitmaxime sein, dass wir auch ein Industriestandort hier in Deutschland bleiben. Und die Bundesregierung hat sich natürlich Klimaziele gesetzt. Allerdings sehe ich noch nicht so ganz genau, wie sie die auch erreichen will. Das heißt also, was brauchen wir? Die Voraussetzung für eine stärkere Nutzung der Schiene, die ja auch gewünscht ist und auch die politisch hinterlegt ist, ist die Finanzierung der Generalsanierung der Schiene, ohne aber die anderen Dinge im Schienensystem zu vernachlässigen. Dann haben wir die Voraussetzungen für den Hochlauf der Elektromobilität. Dafür brauchen wir bedarfsgerechte Tank- und Ladeinfrastrukturen. Und da müssen wir auch immer die Stromnetze und die Stromanschlüsse mitbedenken. Und wir müssen neu nachdenken auch, was brauchen wir für nachfrageorientierte Anreize, damit die E-LKWs dann auch tatsächlich getauft werden. Und das letzte Thema, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, wir haben ja nicht nur eine Verkehrswende, sondern wir brauchen eine Molekülwende. Das heißt, wir müssen grüne Moleküle einsetzen, die fossilen Moleküle dadurch ersetzen. Und wir haben Quoten, die ja jetzt auch neu geregelt werden sollen. Aber auch dort gibt es noch die Möglichkeit, auch schnell steuerliche Begünstigungen von grünen Kraftstoffen zu machen. Und du fragtest ja vorhin danach, was kann die Regierung machen? Das kann sie machen. Sie haben die Ermächtigung von der EU bekommen, das zu tun, und sie zögern. Und gibt's immer irgendwelche komischen Ausreden. Aber das alles, worüber wir auch heute gesprochen haben, das, was ich jetzt gerade nochmal genannt habe, das macht doch eins deutlich. Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Weder für die Politik, noch für die Unternehmen, noch für uns als Bürgerinnen und Bürger. Und ich finde, dass diese Wahrheit endlich mal ausgesprochen werden muss, insbesondere von Politikern. Und das vermeiden sie ja, weil sie wollen ja wiedergewählt werden. Aber ich finde, so kann es nicht weitergehen.
Glaubst du denn, dass, wenn es einen Regierungswechsel geben sollte, man weiß es ja bis heute noch nicht. Die CDU, CSU sind ja wahnsinnig, machen gerade unheimlich viel Dampf in ganz vielen Themen. Hast du denn das Gefühl, glaubst du, die führen das Ganze weiter, was jetzt die jetzige Regierung auf den Weg gebracht hat? Oder versuchen die auch vieles zurückzunehmen, zum Beispiel Verbrennerverbot oder von den Finanzierungskreislaufstraße wollen sie ja wieder einführen. Also siehst du da eine Tendenz, dass das so weitergeht? Oder
Man sieht ja schon etwas Tendenzen auf europäischer Ebene. Das ist ja schon mal so der Vorbote. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, ich bin jetzt seit 3 Jahren beim BDI und ich habe eigentlich seit 3 Jahren habe ich ausschließlich Klimaschutz gemacht. Diese ganzen Fit for 55-Pakete oder auch in Deutschland. Aber ich glaube, wir sehen, dass nochmal, wir stehen ja dazu und Klimaschutz wird weiter wichtig sein. Das wird nie aufhören, bis wir es denn tatsächlich geschafft haben. Aber ich glaube, wir müssen sehen, dass wir auch die Wirtschaftlichkeit nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ich glaube, dass man jetzt eben einen anderen Deal, einen Industrial Deal braucht. Von mir aus auch einen Industrial Green Deal. Ich glaube, dass die Tendenzen dorthin gehen und dass das alle verstanden haben. Ob man dazu jetzt alles zurückdrehen muss, sehe ich nicht so. Aber man muss noch mal ganz genau hinschauen, was man denn reguliert hat in den letzten Jahren. Und insbesondere beim Fit for 55-Paket. Zu Anfang waren wir eigentlich sehr angetan davon, weil das schon aufeinander abgestimmt war und weil wir den Eindruck hatten, dass es ein Paket ist. Und dann ging es in die normalen Prozesse und jeder hat wieder daran rumgedoktert, sie haben aus dem Blick verloren, dass es ein Gesamtes ist. Und ich finde eigentlich, wir brauchen jetzt keine neuen Regulierungen, sondern sie müssen schauen, was haben sie gemacht, das wirklich auch nochmal auf die Wirtschaftlichkeit zu prüfen und dann wirklich diese Ankündigung, die es sehr vielfach gibt, dass, wenn sie eine neue Regulierung machen sollten, 2 alte dafür ersetzen. Und das Reden, und das sieht man ja überall, es steht immer und immer wieder und niemand tut es, sondern wir kriegen ja eigentlich immer nur mehr Regulierung. Und eigentlich müssten sie nur gucken, was haben wir eigentlich gemacht und da mal die Effizienz auch in den Prozessen und den Regularien erhöhen. Und das Gleiche erhoffe ich mir auch von der Bundesregierung, mit Ausnahme der Infrastrukturfinanzierung, insbesondere, dass der Erhalt auch tatsächlich vernünftig jedes Jahr finanziert wird, da müssen sie was Neues machen. Aber bitte auch mit einem geringen Bürokratieaufwand. Und wir hatten ja gerade den Infrastrukturdialog beim BMDV. Da haben wir ja auch über diese ganzen Themen diskutiert. Wir haben dort festgestellt, dass die Informationen überall da sind. Und wenn wir uns an die GDWS oder die Autobahn oder auch InfraGo, die Informationen liegen alle auf der Hand. Und man weiß, was zu tun ist. Auch hier ist es leider so, dass wir wieder ein Umsetzungsproblem haben.
Ja, da hoffe ich mal, dass vielleicht doch noch ein bisschen was vorangeht in dieser Legislaturperiode oder spätestens dann in der nächsten bei den ganzen Themen. Uta, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Sie hörten im DVZ-Podcast Politik trifft Logistik Uta Maria Pfeiffer, Abteilungsleiterin Mobilität und Logistik im Industrieverband BDI. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie gern mehr hören möchten, Sie können uns auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen oder Kommentare sind natürlich hoch willkommen. Bitte schicken Sie sie an redaktion@dvz.de oder landwehr@dvz.de. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Hören Sie gern wieder in den DVZ-Podcast hinein. Vielen Dank noch einmal an Uta Maria Pfeiffer.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung noch einmal.
Ich freue mich auch. Ich sage Tschüss, Ihre Susanne Landwehr.